Der gefährlichste Platz auf der Welt, so heißt heute Abend unser Thema. Der gefährlichste Platz auf der Welt. Ich weiß nicht, was die gestern Abend hier waren und die Ansage gehört haben, sich gedacht haben, was jetzt wohl kommt. Wir wohnen doch nicht hier in der Nähe eines Atomkraftwerkes, oder doch? Der gefährlichste Platz auf der Welt. Jemand hat einmal gesagt, der gefährlichste Platz auf der Welt ist der Mutterleib. Im Mutterleib sterben die meisten Menschen. Aber das ist heute Abend auch nicht mein Thema. Aber da ist ja etwas dran. Ich habe mir da mal ein paar Zahlen aufgeschrieben, das ist wirklich erschütternd. Jede Minute stirbt ein Kind im Mutterleib. Jede Minute. Eine Stunde hat 60, ein Tag 24 Stunden. Ein Jahr 365 Tage, das sind 525.600 im Jahr. Die Dunkelziffer liegt aber noch viel höher. Ich habe gerade einen Bericht gelesen von der Weltgesundheitsbehörde, da stand, dass in Russland eine Frau im Durchschnitt 8 Abtreibungen hat im Leben. Im Durchschnitt 8 Abtreibungen im Leben. Es gibt natürlich viele Frauen, die nie ein Kind abtreiben, besonders Christen, dafür andere dann umso mehr. Der Durchschnitt liegt bei 8 in Russland. Ich hatte eine Evangelisation in Moskau vor Jahren, da kam eine Frau in die Seelsorge, natürlich geht da alles mit Übersetzer, aber ich hatte einen sehr guten Übersetzer, das ging ganz wunderbar. Da kam eine Frau in die Seelsorge, die hat geweint. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Frau so weinen gesehen wie die. Die Frau hat gesagt, dass sie 32 Kinder abgetrieben hat. Dass so etwas überhaupt möglich ist. Ich habe gehört, als ich in Kirgisien war, dass da eine Frau ist, die 50 Kinder abgetrieben hat. Dass der Körper da überhaupt mitmacht, dass so etwas überhaupt möglich ist, ich kann es nicht begreifen, aber so etwas soll es geben. Gestern Abend habe ich das an einer Stelle auch so ganz kurz angetippt. Wie weit muss ein Mensch von Gott weg sein, bis er so etwas fertigbringt? Ich hatte im letzten Jahr im November eine Evangelisation in Frunze. Nein, jetzt heißt sie Bischkek, die Hauptstadt von Kirgisien. Am Sonntagmorgen nach der Predigt kam eine Frau nach vorn und dann fiel sie da auf die Knie, eine Kirgisin, eine Frau, die aus dem Islam kam. Zum ersten Mal im Leben in einer solchen Versammlung, hatte aber schon eine Zeit lang mit Christen zu tun gehabt, die hatten ihr viel von Gott und Jesus erzählt. Sie hatte sich schon ziemlich damit beschäftigt und nun zum ersten Mal im Leben so eine Predigt über die Liebe Gottes hatte ich gesprochen. Dann kam die nach vorne und fiel da auf die Knie und hat geweint und geweint. Das war mir unheimlich peinlich. Nun konnte ich ja nicht Russisch und mit dem Übersetzer dann, wir wollten sie beruhigen. Das war fast nicht möglich. Die Frau, die hat geweint. Ich verstand ja nicht, was sie sagte. Laut hat sie geschrien. Ich bin der schlechteste Mensch in der ganzen Stadt. Ich bin eine große Sünderin. Und Gott kann mir gar nicht vergeben, was ich alles gemacht habe. Und dann hat sie das Sündenlaut mit Namen genannt, eine Frau, die völlig verzweifelt war, bis wir sie dann auf der Seite hatten und dann mit ihr allein weiterreden konnten und ich habe ihr den Heilsweg erklärt von Golgatha, die Zeichnung, die ich hier vor ein paar Abenden hatte, habe ich ihr erklärt und sie hat sich das alles angesehen. Ist das auch für mich? Glauben Sie das wirklich, dass Gott mir das alles vergeben kann? Und die Frau erlebt eine ganz klare Entscheidung für Jesus. Und dann vergingen ein paar Abende. Wir waren in einem großen Theater, wo unsere Evangelisation stattfand. Und am letzten Abend sehe ich die Frau wieder in den Seelsorgeraum reinkommen. Und ich kannte sie ja nun gut von der Begegnung her. Und habe ich gedacht, oh, warum kommt sie wohl wieder? Neben ihr ein Mann, ihr Mann. Am letzten Abend bekehrte sich ihr Mann. Das war ein Erlebnis. Ach, das wollte ich eigentlich alles gar nicht erzählen. Es fiel mir eben gerade ein. Ihr Lieben, wir sind hier in einer Evangelisation. Was ist das eigentlich? Eine Evangelisation ist eine christliche Versammlung. In einer Evangelisation spricht man hauptsächlich über Gott und über den Menschen. Egal wie das Thema heißt, egal wie der Bibeltext heißt, den man liest, egal wie der Evangelist heißt. Es ist immer so. In einer Evangelisation spricht man über Gott und über den Menschen. Mal etwas mehr über Gott und ein bisschen weniger über den Menschen, andermal ein bisschen mehr über den Menschen und ein bisschen weniger über Gott. Aber diese beiden Linien, die ziehen sich durch jeden Abend hindurch. Und der Redner versucht immer, so gut wie möglich anhand der Bibel Gott so zu zeigen, wie er wirklich ist. Und den Menschen so zu zeigen, wie er wirklich ist. Ich habe es an einem Abend schon mal gesagt, die Bibel sagt, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass der Mensch ein sündiger Mensch ist. Das Zweite war nicht immer so. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, war der Mensch gut. Er war sogar sehr gut. Und Gott hatte große Pläne mit dem Menschen. Und zwischen Gott und dem Menschen war eine wunderbare Harmonie. Aber dann kam diese große Katastrophe. Wir sprechen vom Sündenfall. Das war die schlimmste Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat. Seit dem Sündenfall ist der Mensch von Gott getrennt. Zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen ist eine ganz dicke Wand. Und jetzt geht der Mensch seinen Weg der Ewigkeit entgegen. Mit jeder neuen Sünde geht er weiter, 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 immer weiter von Gott weg. Eines Tages macht er den letzten Atemzug. Eines Tages schlägt sein Herz das letzte Mal und der Mensch geht in die Ewigkeit. Aber Sterben ist nicht das Letzte. Die Bibel spricht an so vielen Stellen über die Auferstehung. Der Mensch wird auferstehen und dann wird er vor seinem Richter erscheinen müssen und dann wird er sein Urteil empfangen von einem unbestechlichen, heiligen Gott. Die Bibel sagt uns aber nicht nur eine ganze Menge über Gottes Heiligkeit, über Gottes Gerechtigkeit, sondern die Bibel sagt uns auch viel über die Liebe Gottes. Und vorhin haben wir bereits einen Text gelesen über die Liebe Gottes. Gott ist Liebe. Gott will eigentlich gar nicht, dass auch nur ein einziger Mensch in seiner Sünde stirbt. Gott möchte, dass der Mensch, bevor sein letzter Atemzug kommt, seine ganze Schuld vergeben bekommt und als ein Erlöster, Geretteter in die Ewigkeit geht. Und zu dem Zweck hat er seinen Sohn in diese Welt gesandt. Jesus Christus starb für uns, für die Sünde der Welt. Wer in diesem Leben mit seiner Schuld zu Jesus kommt und ihm seine Sünde bekennt und ihn um Vergebung bittet, egal ob der einen katholischen Hintergrund hat oder einen islamischen oder einen jüdischen oder buddhistischen oder kommunistischen oder einen evangelischen, das ist alles ganz egal, das interessiert Gott nicht. Wenn ein Mensch mit seiner Sünde zu Jesus kommt und ihn um Vergebung bittet, die Bibel nennt das Bekehrung. Wenn ein Mensch dann Jesus Christus im Glauben in sein Herz und Leben aufnimmt, wird er ein Kind Gottes. Die Bibel sagt, er wird noch einmal geboren. Er wird von Neuem geboren. Sein Leben fängt noch einmal ganz von vorne an. Alles, was er bis zu dieser Minute gelebt hat, das wird ausgestrichen, so als wäre es nie gewesen. Er wird ein Kind Gottes. Und in diesem Augenblick wird sein Name eingeschrieben in Gottes Buch. Ins Lebensbuch des Lammes. Er wird dort geführt in der himmlischen Kartei. Er ist ein Erbe Gottes, ein Miterbe Jesu Christi. Und er kommt nicht ins Endgericht, sagt Jesus. Er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ich möchte jetzt einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 14, von Vers 16 an. Da steht: Jemand gab ein großes Abendessen und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendessens, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Da ließen sie sich alle nacheinander entschuldigen. Der erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hingehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Der zweite sagte, ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, um sie mir anzusehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sagte, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe Arme, Verkrüppelte, Blinde und Lahme herein. Und der Knecht kam wieder und sagte, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber immer noch Platz da. Und der Herr sagte zu dem Knecht, dann geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Ich sage euch aber, dass keiner von denen, die zuerst eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Wir haben in diesen Tagen Lieder gesungen. Wir haben in diesen Tagen Lieder gehört. Wir haben Zeugnisse, Anspiele gehört, gesehen. Und wir haben immer wieder das Evangelium von dieser Stelle gehört. Und ich denke, es ist allen aufgefallen, es ging immer, immer und immer wieder um eine Person. Sein Name kam immer und immer wieder vor, jeden Abend, auch in unseren Gebeten. Es ging um Jesus. Ihr Lieben, Jesus Christus ist einzigartig. Die, die an dem Abend dabei waren, als ich die Zeichnung hier machte, die man dann an der Wand sehen konnte, mit dem breiten und schmalen Weg, ich denke, denen ist es an dem Abend so richtig groß und wichtig geworden. Jesus Christus ist einzigartig. Da hat einmal jemand gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Christentum und Islam und Buddhismus und so weiter. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Religionen? Und da hat er eine Geschichte erzählt, eine ausgedachte Geschichte, aber die erzähle ich euch auch mal, so gut ich sie noch weiß. Eine interessante Geschichte, die sagt eine ganze Menge aus. Eine ausgedachte, aber eine hilfreiche Geschichte. Er sagt, da ist jemand in eine Grube gefallen, eine tiefe Grube, und er konnte nicht raus. Stand bis unter den Armen im Schlamm und schrie und schrie und schrie, Hilfe. Und nach einiger Zeit kam Lenin vorbei. Lenin, der große Religionsstifter. Marxismus, Leninismus ist auch eine Religion. Lenin kam vorbei, sah in die Grube hinein und Lenin sagt, das hast du selbst schuld, warum gehst du so dicht da dran? Und Lenin ging weiter. Und der Arme schrie weiter um Hilfe. Und nach einiger Zeit kam Buddha vorbei. Und Buddha guckt auch in die Grube hinein und dann sagt Buddha, tja, du musst in deinem früheren Leben ein schlechter Mensch gewesen sein. Und jetzt musst du das in diesem Leben irgendwie tragen. Das ist so. Da glaubt man ja an die Reinkarnation. Man kommt ja immer wieder auf die Welt, ja, mal als Tier und mal als Fliege und so weiter. Und darum darf man da auch keine Kuh töten. Da könnte ja die Seele von der Großmutter drin sein. Auch eine Ratte darfst du nicht töten. Ist ja furchtbar. Da könnte ja irgendeiner von deinen Vorfahren drin sein. Ja, du musst in deinem Leben ein sehr schlechter Mensch gewesen sein. Jetzt, was hast du davon? Und Buddha geht weiter. Nach einiger Zeit kommt Mohammed vorbei. Und Mohammed sieht auch in diese Grube, sieht sich den Armen an und Mohammed sagt, du Armer, tja, das ist Schicksal. Das ist Schicksal. Allah ist Gott. Allah ist Gott. Mohammed geht weiter. Das ist Schicksal. Das macht Allah einfach so, kann man nichts dran ändern. Und dann kommt Jesus. Jesus hat gerade einen anderen gerettet. Und Jesus ist glücklich, dass er den hier findet und sagt, ich suche dich schon so lange. Und Jesus steigt hinunter, um diesen Armen zu retten. Ist nur so eine ausgedachte Geschichte, aber in dieser Geschichte liegt eine ganze Menge Wahrheit zur Veranschaulichung. Ihr Lieben, die Bibel ist die Geschichte eines Mannes. Und dieser eine Mann heißt Jesus. Aber dieser Mann war nicht ein Mann wie irgendein anderer Mann, sondern dieser eine Mann war Gott. Durch diesen einen ist sogar die ganze Welt gemacht. Die Bibel sagt, dass durch Jesus Christus alles gemacht ist, was gemacht ist, und in ihm hat alles seinen Bestand. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Jesus Christus ist das Zentrum aller Ziele und Planungen Gottes. Wenn irgendjemand von uns heute das erste Mal eine Bibel bekäme, hätte noch nie so etwas gesehen, noch nichts davon gehört, wüsste gar nicht, was das ist. Angenommen, er bekäme nur das Alte Testament. Die Bibel besteht ja aus dem Alten und dem Neuen Testament. Da vorne ist das Alte Testament und da hinten ist das Neue Testament. Angenommen, er bekäme nur das Alte Testament und würde das Alte Testament von vorne bis hinten durchlesen, dann würde er merken, dieses ganze Buch spricht eigentlich über einen Mann, der kommen soll und etwas ganz Bestimmtes tun soll. Und das Buch ist schließlich zu Ende, aber der Mann ist immer noch nicht da. Und wenn er dann das Neue Testament bekäme, zum ersten Mal im Leben ein neues Testament, und er würde es von vorne bis hinten durchlesen, dann würde er merken, dieses ganze Buch spricht eigentlich von der ersten bis zur letzten Seite über einen Mann, der gekommen ist, der etwas ganz Bestimmtes hier auf der Erde getan hat und dann wieder weggegangen ist, wieder dahin gegangen ist, wo er hergekommen ist. Das Alte Testament, und das will ich jetzt sagen, das Alte Testament wurde geschrieben, als Jesus noch gar nicht da war. Es wurde abgeschlossen, als er noch gar nicht da war. Das Neue Testament wurde geschrieben, als Jesus schon längst wieder weg war. Das Alte Testament redet vorausschauend, größtenteils prophetisch über Jesus, der kommen soll. Das Neue Testament redet rückblickend über Jesus und über das, was er getan hat. Die Bibel besteht eigentlich aus zwei Büchern. Wir haben das heute in einem Buch, aber eigentlich sind das zwei Bücher. Das Alte und das Neue Testament. Aber wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, dass das auch noch nicht die ganze Wahrheit ist. Das Alte Testament besteht eigentlich aus 39 einzelnen Büchern, die in großen Zeitabständen von verschiedenen Leuten geschrieben wurden. 39 einzelne Bücher. Und das Neue Testament besteht eigentlich aus 27 einzelnen Büchern. Also im Ganzen 39 und 27, 66 verschiedene Bücher. Und diese 66 Bücher, die wurden alle zusammengetan. Und das ist heute unsere Bibel. Ihr Lieben, das ist ein so gewaltiges Wunderwerk. Du musst dir das einmal vorstellen. 66 verschiedene Bücher, geschrieben in einem Zeitabschnitt von 1500 Jahren. Von Schreibern, die sich zum Teil überhaupt nicht kannten, die sogar unterschiedliche Sprachen sprachen. Und diese 66 Bücher aus einem Zeitraum von 1500 Jahren, die wurden alle zusammengetan. Und daraus wurde ein Buch gemacht. Und wenn du dieses Buch heute liest, dann hast du nicht den Eindruck, dass das 66 Bücher sind. Du hast auch nicht den Eindruck, dass das drei oder zwei Bücher sind, sondern das ist ein Buch. Das ist ein Geist. Das ist eine Linie, eine Harmonie von der ersten bis zur letzten Seite. Du hast den Eindruck, das hat einer geschrieben. Das hat auch einer geschrieben. Das hat der Geist Gottes inspiriert. Und heilige Männer haben geschrieben, getrieben vom Heiligen Geist. Sie haben nicht ihre Ideen veröffentlicht, sondern sie haben das geschrieben, was Gott ihnen eingegeben hat. Und darum nennen wir die Bibel das Wort Gottes. Vom Anfang bis zum Ende der Bibel fließt ein roter Strom. Blut, Blut, Blut. Die erste Sünde war gerade passiert, da ging das schon los. Oh, wie viele Opfertiere. Wie viele Opfertiere haben ihr Leben gelassen, um dann als Opfer dargebracht zu werden. Aber alle diese Opfertiere, die da geschlachtet wurden im Alten Testament, ein paar tausend Jahre lang, alle diese Opfertiere waren eigentlich nur Anschauungsmaterial. Den Höhepunkt haben wir dann auf Golgatha, wo Jesus Christus, der Sohn Gottes, sein Blut vergießt für die Sünde der Welt. Die Bibel nennt Jesus das Lamm Gottes. Jesus war das Lamm Gottes. Er hat nie eine Sünde getan, aber er hat sein Blut als Lösegeld gegeben für eine sündige, verlorene Welt. Ihr Lieben, Golgatha ist kein Zufall. Auf Golgatha ist nicht zufällig ein guter Mensch in böse Hände geraten und manche Leute sagen, das war der größte Justizirrtum aller Zeiten. Das ist nicht so. Golgatha ist kein Justizirrtum, sondern Golgatha lag genau im Plan und im Willen Gottes. Jesus war von Ewigkeit beim Vater. Als es noch keine Menschen gab, gab es Jesus schon. Jesus ist ja ein Teil der Gottheit. Wir sprechen vom dreieinigen Gott, Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Jesus war immer, als es noch keine Engel gab, als es noch kein Universum gab, war Jesus schon da. Und alles andere kam später. Jesus Christus kam dann auf die Erde, nachdem der Vater ihn verheißen hatte. Dann kam Jesus auf die Erde, er wurde Mensch und gab sein reines Blut als Lösegeld für die verlorene Welt. In der Bibel steht, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde. Jesus kam eigentlich nur zu dem Zweck auf diese Erde, um für uns zu sterben. Alles andere, was Jesus sonst noch getan hat, hätte genauso gut auch ein anderer für ihn tun können. Gott hätte auch Propheten beauftragen können, das zu sagen, was Jesus sagte. Gott hätte irgendwelche Menschen bevollmächtigen können, da Kranke gesund zu machen und so weiter. Alles, was Jesus sonst tat, hätten auch andere für ihn tun können. Aber eins konnte niemand: für eine verlorene Welt sterben. Das kann niemand. Darum kann Mohammed keinen Menschen erlösen. Mohammed ist ein Sünder, der ist genauso sündig wie du und ich. Darum kann Buddha keinen Menschen erlösen. Diese Religionen können nicht retten. Alle diese Religionen sind ja, zum Teil gut gemeint, aber Erfindungen von Menschen, menschliches Bemühen. Ich sagte an einem Abend, im allerbesten Fall ein ganz primitiver Versuch einer Selbsterlösung, aber Selbsterlösung gibt es nicht. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist der Einzige, der ohne Sünde war. Und darum ist er der Einzige, der diese Welt erretten kann. Und als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb, da starb er für dich, für mich, für die anderen, für jeden Menschen. Er tat viel auf der Erde, aber eigentlich kam er nur zu diesem Zweck, um für uns zu sterben. 3,5 Jahre wirkte Jesus in der Öffentlichkeit, viel gepredigt. Mit ihm nahm das Christentum seinen Anfang. Aber, und das ist mir auch ganz wichtig, ihr Lieben, Jesus ist nicht gekommen, um ein neues Glaubensbekenntnis neben die anderen zu stellen. Er ist nicht gekommen, um eine neue Religion einzuführen. Religionen können ja nicht retten. Durch Jesus Christus kam eine Umwertung aller Werte. Jesus hat gesagt, ich mache alles neu. Ich flick da nicht dran herum, ich repariere nichts, sondern Jesus hat gesagt, ich mache alles neu. Jesus verkündigte einen ganz neuen Lebensweg. Einen total neuen Lebensweg. Aber Jesus hat gesagt, das ist der einzige Weg, der zum Vater zurückführt. Der Weg, den ich euch zeige. Aber Jesus hat nicht gesagt, von jetzt an wird es nur noch diesen einen Weg geben. Ich gehe jetzt ans Kreuz, sterbe für die Welt. Und damit ist dann automatisch die ganze Welt erlöst. Von jetzt an gibt es nur noch einen Weg zurück. Nein, nein. Jesus hat gesagt, es gibt zwei Wege. Es gibt einen breiten Weg, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die darauf wandeln. Und es gibt einen schmalen Weg, der zum Leben führt. Und nur wenige sind es, die ihn finden. Ich will das mit einem Bild erklären. Stell dir einmal vor, du bist auf der Autobahn. Hast es eilig. Ist ein Schwerkranken besuchen. Hoffentlich lebt er noch, wenn ich ankomme. Und du fährst auf der Autobahn schnell. Plötzlich merkst du, Mensch, ich bin auf der verkehrten Seite. Ich habe in der Aufregung die falsche Auffahrt erwischt. Ich bin auf der verkehrten Seite. Jetzt fahre ich hier mit hoher Geschwindigkeit genau in die entgegengesetzte Richtung. So wie du das merkst, ist in deinem Herzen der Wunsch, oh, ich möchte auf der anderen Seite sein. Ich möchte auf der anderen Seite sein. Ich bin auf der verkehrten Seite. Und dann kommt die Überlegung, was mache ich jetzt? Und dann kommt die Entscheidung. Bei der nächsten Abfahrt fahre ich runter. Ich kehre um. Ein gutes Bild, um die Bekehrung zu erklären. Ich kehre um. Ich fahre runter. Und dann durch die enge Pforte. Durch auf die andere Seite. Und dann fahre ich auf der anderen Seite wieder rauf und dann fahre ich die richtige Richtung. Ihr Lieben, und genau das geschieht hier auf der geistlichen Ebene. Ich war 20 Jahre lang auf der verkehrten Seite und ich wusste es nicht einmal. Du, wenn jemand auf der Autobahn auf der verkehrten Seite ist und es nicht weiß, nicht so schlimm, oder? Wenn man es nicht weiß, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ob du das weißt oder nicht, wenn du auf der verkehrten Seite bist, bist du auf der verkehrten Seite. Und ich war 20 Jahre auf der verkehrten Seite und ich wusste es nicht. Und dann kam das Evangelium und Gott hat in seiner Liebe mir die Augen geöffnet Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben verstanden, ich bin ein Sünder. Ich bin nicht besser als andere Leute. Ich bin verloren. Ich bin nicht dadurch gerettet, dass ich getauft und konfirmiert und geimpft bin und was fürs Rote Kreuz gebe. Das machen die anderen auch. Das macht man einfach so. Das gehört ja dazu. Ich werde in dem Augenblick gerettet, wo ich meine Verlorenheit erkenne und mich bekehre, umkehre, zu Jesus komme, auf die andere Seite komme und dann mit Jesus in einem neuen Leben wandle. Als der Sündenfall geschehen war, der war gerade geschehen, der Sündenfall, da kam Gott in seiner Liebe zu Adam und rief: Adam, Adam, wo bist du? Adam, was hast du gemacht? Als ich zum ersten Mal vor vielen, vielen Jahren, ich war noch gar nicht so lange Christ, über diese Stelle so richtig nachgedacht habe, kam ich in ganz große Not. Da habe ich gedacht, das ist irgendwie komisch. Warum fragt Gott denn? Gott ist doch allwissend. Gott weiß doch alles. Oder kann man sich doch vor Gott verstecken? Adam hat sich versteckt hinter den dicken Bäumen im Garten. Und Gott rief: Adam, wo bist du? Ja, kann man sich doch vor Gott verstecken? Nein, das kann man nicht. Gott hat es überhaupt nicht nötig zu fragen, wo bist du? Gott wollte mit dieser Frage Adam zum Nachdenken bringen. Gott wusste wohl, wo er war. Gott wusste wohl, was geschehen war. Aber Adam wusste nicht, was geschehen war. Oh, wie viele Tausend und Abertausende von Menschen, unsere Mitbürger, unsere Nachbarn zum Teil, wie viele Menschen wissen überhaupt nicht, wie weit sie von Gott weg sind. Das ist so furchtbar. Viele Leute merken überhaupt nicht, wie weit sie von Gott weg sind. Gott ruft Adam, das heißt auf Deutsch Mensch. Mensch, wo bist du? Überleg doch mal, was du da machst. Ich weiß, Sündigen kann Spaß machen. Sündigen kann Spaß machen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Manche Leute sind beim Sündigen reich geworden. Manche Leute sind beim Sündigen berühmt geworden. Sündigen kann Spaß machen. Aber wo führt das hin? Adam, was hast du gemacht? Millionen Menschen haben keine Zeit, überhaupt mal darüber nachzudenken. In der Bibel steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es gibt so viele Leute, die haben unheimlich viel Zeit und Geld und so weiter, um für ihre leiblichen, irdischen Bedürfnisse zu sorgen. Ich möchte dich einmal fragen, lieber Zuhörer, was tust du für deine Ewigkeit? Du sollst dir jetzt nicht laut antworten. Einfach mal nachdenken. Die meisten Menschen haben kein Auge für ewige Werte. Es ist schlimm. Sag, was tust du für deine Ewigkeit? Wenn ich jetzt fragen würde, was tust du für deinen Leib, dann könntest du nur so antworten. Das wird nur so sprudeln. Was tun wir nicht alles für unseren Leib? Und das ist auch in Ordnung so. Essen, trinken, ruhen, Körperpflege. Das muss ja sein. Was tun wir nicht alles für unseren Leib? Sag, was tust du für deine Ewigkeit? Es geht um mehr als um deinen Leib. Deine Seele hat Verlangen. Deine Seele hat Hunger. Da innen drin ist ein leerer Raum, den kann nur Gott füllen. Es gibt Menschen, die sind so schrecklich blind. Da sagt zum Beispiel jemand, Gesundheit ist das größte Gut. So ein Quatsch. Also wenn das wahr wäre, dann müssten alle gesunden Menschen überglücklich sein. Und alle kranken Menschen müssten todunglücklich sein. Manchmal ist es sogar umgekehrt. Wie viele gesunde Menschen sind todunglücklich? Gesundheit ist ein großes Gut. Kann man nicht dankbar genug sein, wenn man gesund ist, aber doch nicht das größte Gut. Ein anderer sagt, Geld müsste man haben. Oh, wenn ich nur mehr Geld hätte, dann wüsste ich, was ich täte. Wie viele reiche, steinreiche Menschen gibt es, die sich das Leben nehmen? Schau mal hinein in ihre Ehen. Schau mal hinein in ihre Familien. Wie viel Not oft gerade in den Familien der Reichen. Nein, das ist nicht das größte Gut. Geld ist nur ein Zahlungsmittel. Geld ist nur ein Zahlungsmittel. Und alles, was man für Geld kaufen kann, ist nur für den Leib. Aber du hast noch andere Bedürfnisse als die leiblichen. Ein anderer sagt, wenn ich berühmt werde, wenn ich schön wäre, würde ich nach Hollywood gehen. Und wenn ich angesehen wäre, das wäre doch etwas. Wie viele berühmte Leute haben einen Abschiedsbrief geschrieben und gesagt, es war unerträglich einsam, ich halte es nicht mehr aus, und sind freiwillig ausgestiegen. Das ist nicht der Weg zu einem erfüllten Leben. Wie viele berühmte Leute enden im Alkohol, in Drogen. Berühmte Leute, steinreiche berühmte Leute. Ein anderer sagt, Macht müsste man haben. Oh, man müsste was zu sagen haben. Nicht Arbeitnehmer, sondern Arbeitgeber müsste man sein. In der Regierung müsste man sein, Minister müsste man sein. Das wäre es doch. Oh, wie viele mächtige Leute können nicht einmal vor die Haustür gehen, ohne sich mit Leibwächtern zu umgeben. Ihr ganzes Leben ist eine einzige Hetze und wo sie gehen und stehen, in Lebensgefahr. Ich will zwei ganz wichtige Dinge sagen, zwei ganz wichtige Wahrheiten. Lieber Zuhörer, der einzige Weg zu einem erfüllten Leben hier auf der Erde heißt Jesus. Ich war nicht immer bei ihm. 20 Jahre habe ich ohne ihn gelebt. Und inzwischen habe ich Tausende und Abertausende von Menschen getroffen, seitdem ich in diesem Dienst bin. Ein halbes Jahr nach meiner Bekehrung hielt ich meine erste Predigt. Alles abgeschrieben von Werner Heugelbach damals. Ja. Und dann kamen andere dazu. Und einige Jahre später habe ich meinen Beruf aufgegeben und kam dann in die Reichsgottesarbeit. Und jetzt bin ich schon bald 36 Jahre im evangelistischen Dienst. Oh, wie viele Menschen habe ich kennengelernt. Ich weiß, was ich sage. Der einzige Weg zu einem erfüllten Leben hier heißt Jesus. Und wenn du ihn nicht hast, dann kannst du alles andere haben. Und im tiefsten Grunde wirst du unbefriedigt sein. Auch wenn du in einem Palast wohnst und deine Seele wird verhungern. Die andere Wahrheit, der einzige Weg zum ewigen Leben heißt auch Jesus. Ohne Jesus bist du ewig verloren. Ein Dichter sagt, wo findet die Seele die Heimat, die Ruhe? Wer deckt sie mit schützenden Fittichen zu? Nein, nein, hier ist sie nicht. Die Heimat der Seele ist droben im Licht. Das ist biblische Wahrheit. Davon sind wir überzeugt. Das Vaterhaus ist immer nah, wie wechselnd auch die Lose. Es ist das Kreuz von Golgatha. Heimat. Heimat für Heimatlose. Blutstropfen sind's von Golgatha, sagt der Dichter. Heimat. Heimat für Heimatlose. Jesus sagt, wer da will, der komme zu mir. Lieber Mann, auch du darfst kommen. Wir haben in diesen Tagen nicht ein einziges Mal zu der einen oder anderen Gemeinde eingeladen. Diese Evangelisation wird in Gemeinschaft von 4 Gemeinden durchgeführt, finde ich unheimlich gut. Dass sich 4 Gemeinden eins werden, sagen, wir wollen jetzt mal zusammen evangelisieren. Aber wir sind davon überzeugt, dass keine von diesen 4 Gemeinden einen Menschen retten kann. Das geht nicht. Keine Kirche kann selig machen. Keine Freikirche kann selig machen. Keine Gemeinschaft kann selig machen. Das kann nur Jesus. Ich bin froh, dass es die Gemeinden gibt. Da hören wir Gottes Wort. Da erleben wir Gemeinschaft. Gott will das. Ja, Gott will das, aber gerettet werden wir nicht durch eine Kirche oder Gemeinschaft, sondern Jesus allein kann das tun. Wer da will, der komme zu mir. Liebe Frau, du darfst kommen. Hier sind Leute heute Abend, die haben vielleicht schon manches über Gott und Bibel und Jesus gehört. Hier sind Leute heute Abend, die haben noch nie in ihrem Leben diese Entscheidung für Jesus getroffen. Mach doch das heute Abend. Heute Abend darfst du kommen und Jesus macht dein Leben. Jesus sagt, ich mache alles neu. Wenn du dich heute Abend bekehrst, inzwischen weiß jeder, was es ist, oder? Du hast eingesehen, so darf es nicht weitergehen. Ich bin nicht besser als andere Leute. Ich bin ein sündiger Mensch. Aber Gott liebt mich. Gott hat auch für mich seinen Sohn gegeben. Wenn ich mit meiner Sünde zu Jesus Christus gehe im Gebet und ihm mein altes Leben bringe wie ein schmutziges Kleid und sage, Jesus, vergib mir, das ist Bekehrung. Du bringst dein ganzes altes Leben in einem einzigen Gebet zu Jesus. Eine normale Bekehrung dauert nicht Tage oder Stunden. Eine normale Bekehrung ist eine Sache, die ganz schnell passiert. Der Mensch kommt in einem Gebet zu Jesus mit einem ganz ehrlichen Herzen, bringt ganzes altes Leben wie ein schmutziges Kleid zu Jesus und sagt, Herr Jesus, hier ist es. Ich bringe dir meine Kindheit, meine Jugend, meine ganze Vergangenheit. Ich bringe das jetzt dir. Herr Jesus, nimm es mir weg. Vergib mir alles. Wasche mich in deinem Blut. Vielleicht hat er das Bedürfnis, einige Dinge mit Namen zu nennen. Herr, das und das und das und das. Oh, ich erinnere mich so gut daran. Damals das. Das tut mir alles so leid. Vielleicht sagt er auch, Herr Jesus, ich kann mich ja längst nicht an alles erinnern. Aber du weißt alles. Du kennst mich durch und durch. Ich bring dir alles, vergib es mir. Das ist Bekehrung. Lieber Mann, liebe Frau, lieber junger Mensch, wenn du das heute Abend tust, dann wird er dir alles vergeben und du wirst so rein, von einer Minute auf die andere, als hättest du noch nie in deinem Leben gesündigt. Das ist Bekehrung. Und dann nimmst du Jesus auf in dein Herz und Leben, auch im Gebet. Du sagst es ihm einfach. Herr Jesus, in der Bibel steht, wer dich aufnimmt, wird ein Gotteskind. Ich habe schon so viel von dir gehört, aber heute Abend möchte ich das erleben. Herr Jesus, komm in mein Leben. Ich entscheide mich jetzt für dich. Ich sage Ja zu dir. Ich will dein sein. Du sollst mein sein. Ich will dir immer gehören. Und in dem Augenblick, wo du diese Entscheidung triffst und ihn hineinnimmst in dein Leben, wirst du wiedergeboren, wirst du ein Gotteskind. Der Friede Gottes kommt in dein Herz. Du bekommst Heilsgewissheit. Und dann darfst du mit Jesus gehen. Dein Name steht von diesem Augenblick an bereits im Lebensbuch. Du bist ein Erbe Gottes, ein Miterbe Jesu Christi. Ihr Lieben, das, was ich hier jetzt gerade sage, das predigen viele. In derselben Minute predigt das jemand irgendwo, in Österreich oder in Schweden. Das, was ich hier jetzt gerade sage, das wird auf dem ganzen Erdenrund gepredigt. Jeden Tag, an Tausenden von Orten. Seit Jahrhunderten wird das gepredigt. Das predigte Jesus damals. Und die Leute saßen da, so wie ihr heute Abend. Nicht auf Stühlen, die saßen da am Ufer oder im Gras. Und sie hörten diese Botschaft. Genau das, was ich heute Abend hier sage. Sie hörten es damals. Und weißt du, was sie getan haben? Ich habe es vorhin gelesen. Sie fingen an, einer nach dem anderen sich zu entschuldigen. Ich habe heute Nachmittag lange darüber nachgedacht und mir wurde das Herz so schwer. Ich hatte da so eine Phase heute Nachmittag beim Nachdenken und Beten und habe gedacht, warum ist es nur so schwer, einen Menschen für Jesus zu gewinnen? Es gibt Leute, denen kann man das sagen, so deutlich, wie es nur geht. Und hinterher wundert man sich komisch, haben die das immer noch nicht verstanden? Wie ist das nur möglich? Dass ein Mensch nach einer solchen Predigt weggeht und das alles möglich. Habe ich es nicht richtig erklärt? Habe ich es nicht gut genug gesagt? Oder war da keine Vollmacht? Oder hat der Heilige Geist nicht gewirkt? Oder woran liegt es denn nur? Heute Nachmittag habe ich mich damit beschäftigt. Mit einmal musste ich so denken, ja, Jesus hat bestimmt besser gepredigt als ich. Davon bin ich überzeugt. Er hat bestimmt besser gepredigt. Und sie fingen an, einer nach dem anderen sich zu entschuldigen. Und was die sich alles ausgedacht haben, Der eine sagt, ich habe einen Acker gekauft und ich gehe jetzt hin und und muss ihn besehen. Er hing an seinem Besitz. Pastor Kemner sagte einmal, beneide nie einen Reichen. Es gibt reiche Leute, die können sich alles leisten. Aber sie sind so mit ihrem Reichtum beschäftigt, die haben nicht mal Zeit, einen Vers in der Bibel zu lesen. Haben keine Zeit für die Bibelstunde. Haben keine Zeit für die Evangelisation. Pastor Kemner sagt, beneide nie einen Reichen. Und wenn er 2 Frauen hat und 3 Häuser und 4 Autos, beneide ihn nicht. Er hat ungeheuer viel vor Gott zu verantworten. Gott wird ihn einmal fragen, was hast du mit deinem Reichtum gemacht? Was hättest du alles tun können? Aber dein Besitz war dein Gott. Ich habe einen Acker gekauft. Jetzt muss ich hin und ihn besehen. Ausgerechnet jetzt, wo der Herr ihn einlädt. Er hing an seinem Besitz. Der andere sagt, ich habe 5 Jochochsen gekauft. Einen Ochsen brauchte man, um zu überleben. Wenn man 2 hatte, war man schon wohlhabend. Er hatte 5 Gespanne gekauft. Wahrscheinlich hatte er schon einige. Es muss ein Großgrundbesitzer gewesen sein. Und das ist ja erlaubt, das darf man ja. Wenn man trotzdem Zeit hat für Gott und auch mit seinem Besitz Gott dient, ist das ja in Ordnung. Aber dieser Mann sagt, ich kann nicht kommen. Ich kann nicht kommen. Er war ein Sklave der Arbeit. Es gibt Menschen, die arbeiten Tag und Nacht. Einige bringen es auch zu etwas. Wir staunen darüber, was die in ein paar Jahren so aus der Erde rausstampfen. Aber Jesus hat gesagt, und wenn er die ganze Welt gewönne und nimmt Schaden an seiner Seele, was ist das für ein schlechtes Geschäft? Der normale Arbeiter arbeitet 8 Stunden, dann geht er nach Hause. Und der Reiche? Es gibt Leute, die haben so viel, dass sie 3-mal davon leben könnten. Es gibt Leute, die haben so viel, dass sie 5-mal davon leben könnten. Aber die können nicht nach 8 Stunden aufhören und sich dann zur Familie setzen und am Abend gemütlich in die Bibelstunde gehen. Die sind noch bis in der Nacht am Computer und auf Reisen und Geschäfte. Wenn sie keinen Handschlag mehr machen würden, hätten sie mehr, als sie für den Rest des Lebens brauchten. Aber da ist irgendwann eine falsche Weichenstellung passiert. Und die meisten haben es nicht einmal gemerkt. Was ist das für ein schlechtes Geschäft? Einmal wird man deine Seele von dir fordern. Und was wird dann sein mit dem, was du erworben hast? Der Dritte sagt, also das ist noch schlimmer beim Dritten. Boah. Der sagt, ich habe ein Weib genommen, darum kann ich nicht kommen. Dieser Arme. Der ist erst ein paar Stunden verheiratet und schon unterm Pantoffel. Ich habe ein Weib genommen, jetzt kann ich nicht kommen. Er hätte sagen müssen, ich will nicht kommen. Ich will nicht kommen. Ich bin zwar schon lange eingeladen, ich weiß es schon seit Wochen, dass ich da hinkommen soll. Und jetzt kommt extra nochmal ein Knecht rüber und sagt, du, es ist soweit, man erwartet dich. Dann sagt er, du, das geht nicht. Ich habe geheiratet, ich kann nicht kommen. Sein Fehler war einfach der, er hat die falsche Frau genommen. Wie viele junge Männer, die so verheißungsvoll angefangen haben, sind an die falsche Adresse geraten und seitdem funktioniert es nicht mehr. Wie manch ein Mädchen, das einmal für Jesus brannte, ist heute weg vom Fenster, weil es an der Stelle die falsche Entscheidung getroffen hat. Gleich nach der Bekehrung, das ist die wichtigste Entscheidung im Leben, ist die Entscheidung für den Ehepartner ganz bestimmt die zweitwichtigste Entscheidung, die es überhaupt gibt. Wie viele Leute haben nicht nach dem Willen Gottes gefragt und haben dann sehr Schaden genommen. Dieser Mann hätte sagen müssen, meine Frau ist dagegen. Vielleicht wäre er sogar gern gekommen, aber seine Frau ist dagegen. Wie manch eine Frau muss das heute sagen. Ich würde ja gern kommen, aber mein Mann ist dagegen. Das ist schon eine schlimme Sache. Da waren die Familienbande das Hindernis. Es gibt viele andere Entschuldigungen. Der eine sagt, ich möchte mich gern bekehren. Ich möchte eigentlich auch gern Christ werden, aber die Frommen haben mich enttäuscht. Ach, wie oft habe ich das schon gehört. Herr Pals, es gibt so viele Heuchler in der Kirche. Es gibt so viele Heuchler in der Gemeinde. Die reden fromm und wenn man sie dann näher kennenlernt, nein. Ich würde ja gern Christ werden, aber es gibt so viele Heuchler in der Gemeinde. Sag mal, ist das eine Entschuldigung? Die Frommen haben mich enttäuscht. Ich kann dir sagen, die haben mich auch schon enttäuscht. Ich habe schon Fromme kennengelernt, da habe ich eine große Meinung von gehabt. Und als ich den Mann ein bisschen näher kennenlernte, da war ich ganz, ganz enttäuscht. Ich dachte, das hätte ich nie von dem gedacht. Ich dachte, das wäre so ein Frommer. Aber nur eine fromme Fassade, nichts dahinter, das gibt es. Das gibt es ab und zu mal, dass einer so fromm tut und es ist nichts dahinter. Solche Leute kannst du auch in den besten Gemeinden manchmal finden. Die tun so fromm und wenn du sie näher kennenlernst, dann bist du bitter enttäuscht. Das ist so, wir können sie ja nicht ausmerzen. Aber sag mal, ist denn das eine Entschuldigung? Sag mal, würdest du sagen, ich gehe nicht zum Arzt, ich gehe nie zum Arzt? Ich habe da früher mal einen Kurpfuscher erlebt und seitdem habe ich die Nase voll. Geh nie mehr zum Arzt. Natürlich gibt es auch Kurpfuscher, aber es gibt auch gute Ärzte. Du kannst doch nicht diese ganze Zunft ablehnen, nur weil da irgendwo ein Kurpfuscher ist. Und du kannst doch nicht Jesus, die Bibel, das Evangelium, die biblische Wahrheit einfach auf die Seite schieben, nur weil da irgendwo so ein Heuchler dich mal enttäuscht hat. Jemand sagt, ich würde gern Christ werden, aber ich schäme mich. Das ist auch so ein Ding. Wie viele Leute den Himmel nie sehen werden. Nur darum, weil irgendein Gottloser ihnen wichtiger war als Gottes Meinung. Ich schäme mich. Vor wem schämst du dich? Vor den Gottlosen? Vor deinen Kollegen? Heute ist ja fast jeder in irgendeinem Verein. In irgendeiner Clique ist ja heute fast jeder. Bis hin zu den ganz Alten, die sind da irgendwo in ihrem Seniorenclub und da, der im Sportverein und Strickverein und Angelverein und Singverein und Musizierverein und jeder ist ja irgendwo drin. Und jetzt soll ich mich bekehren, Christ werden. Mensch, wenn die das hören, die kriegen doch das bestimmt mit. Wenn die das hören im Sportverein, dass ich mich bekehrt habe und dann fangen die an zu lachen. Also das halte ich nicht aus. Lieber Freund, diese Leute, vor denen du dich heute fürchtest, diese Leute, die werden dich verfluchen am jüngsten Tag und werden sagen, der war in der Evangelisation, der hat die Wahrheit gehört, der hat genau gewusst, dass wir alle verloren sind und hat uns nichts gesagt. Der hat doch mit Schuld, dass wir hier sind. Ihr Lieben, in dem Augenblick, wo Gott uns Licht gibt, sind wir nicht mehr nur für uns verantwortlich, sondern in dem Augenblick sind wir sogar noch für die anderen mitverantwortlich. In einem Lied heißt es, wer im Moor die festen Wege kennt und sie verschweigt, sie nicht zeigt, der ist schuld daran, wenn andere untergehen. Du hast die Wahrheit gehört, du hast das Evangelium gehört, du weißt, wie man gerettet wird. Und du weißt genau, meine Kollegen leben in der Sünde, sind nicht gerettet. Und weil du dich schämst vor diesen Gottlosen, bekehrst du dich nicht und lässt die anderen auch in der Sünde sterben. Also das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Sache. Jemand sagt, ich würde mich gern bekehren, aber ich bin zu schlecht. Wie oft ich das schon gehört habe. Das ist ja so, als wenn ein Kranker sagt, ich gehe nicht zum Arzt, ich bin zu krank. Ich wasche mich nie mehr, ich bin zu dreckig. Ja, gerade dann brauchst du ein rechtes Bad. Und wenn jemand das erkannt hat, in meinem Leben ist viel verkehrt gegangen, gerade dann brauchst du Vergebung. Jemand sagt, ich kann mich nicht einfach ändern. Nein, das kannst du auch nicht. Aber Jesus kann dich ändern, du musst nur zu ihm gehen. Jemand sagt, ich wollte mich schon mal bekehren, ich habe das schon mal probiert, aber ich kam nicht durch, ich fiel zurück. Lieber Zuhörer, dann komm wieder. Komm heute Abend. Irgendwas hat da nicht richtig geklappt. Vielleicht war die Beratung nicht so ganz. Vielleicht hat man sich nicht genug Zeit genommen. Vielleicht lag es auch an dir. Bitte mach heute Abend eine klare Sache und du wirst heute Abend gerettet werden für die Ewigkeit. Da sagt jemand, ich möchte mich gern bekehren. Hört mal, was ich jetzt sage. Das habe ich schon so oft gehört, macht mich fast krank. Da sagt jemand, ich werde mich einmal bekehren. Ich war jetzt dreimal hier, habe mir das alles angehört und das ist, so habe ich es noch nie gehört, sagt da jemand. Das ist alles so einfach eigentlich, so einleuchtend, so deutlich. Also ich werde mich bestimmt mal bekehren. Sag ich, wie, mal? Wollen Sie sich nicht jetzt bekehren? Sag, na, das muss ja nicht heute Abend sein. Ich werde mich bestimmt mal bekehren, aber nicht heute. Ich werde mich mal bekehren, aber nicht heute. Im Hebräerbrief steht Kapitel 3, Vers 10, heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Weißt du, ob du morgen noch kannst? Weißt du, ob Gott dich überhaupt noch einmal ruft? In einem Lied heißt es, komm noch heut, Seele, sage nie mehr, morgen ist bessere Zeit. Heute mahnt dich der Geist, heute ruft dich der Herr, eile und komme noch heut. Der gefährlichste Platz auf der Welt ist die lange Bank. Jetzt sind wir beim Thema. Der gefährlichste Platz ist die lange Bank. Das ist ein Schleudersitz für Gleichgültige, für Ahnungslose. Der gefährlichste Platz auf der Welt. Weißt du, wo der Teufel die meisten Menschen abholt? Von der langen Bank. Der gefährlichste Platz auf der Welt. Jemand hat einmal gesagt, das berühmteste Möbelstück des Teufels ist die lange Bank. Da holt er tatsächlich die meisten Menschen ab. Sie schieben es auf. Sie schieben es noch einmal auf. Sie tun so, als lebten sie noch 3 Jahre. In Wirklichkeit leben sie vielleicht nur noch 3 Monate. Manch einer tut so, als lebt er noch 3 Wochen. Todkrank. Man sieht, der liegt im Sterben. Aber will das nicht wahrhaben. Tut so, als lebt er noch 3 Wochen. In Wirklichkeit lebt er nur noch 3 Tage. Wir tun immer so, als hätten wir noch wer weiß wie viel Zeit. Der gefährlichste Platz auf der Welt, die lange Bank. Ich habe irgendwo evangelisiert, werde das nie vergessen. Es ging mir damals wirklich unter die Haut. Ein Geschäftsmann, der in der Nähe des Zeltes wohnte, kam jeden Abend ins Zelt. Ein Multimillionär. In der ganzen Gegend gab es kaum einen Bürger, der nicht bei ihm schon viel Geld abgeladen hatte. Nun, er hatte ein Geschäft, ich denke, das war ein sauberes Geschäft, das ist ja auch alles soweit in Ordnung, aber das reicht ja nicht. Seine Frau war im Krankenhaus und da hat dieser Mann sich irgendwie Zeit genommen. Er war über 60 und kam jeden Abend ins Zelt und wir haben gedacht, der bekehrt sich bestimmt, was der jetzt alles gehört hat. Und die Evangelisation war zu Ende und er bekehrte sich nicht. Dann hat einer aus der Gemeindeleitung der Freikirche ihn öfter besucht, mit ihm gesprochen und irgendwie gedacht, also das, der muss es doch verstanden haben. Wie kann man nur so weiterleben, nachdem man das alles so gehört hat? Eines Tages kam ich aus der Schweiz zurück von einer Evangelisation. Ich hatte ganz kurz bei unserem Büro gehalten und da ein paar Worte gewechselt mit jemandem und dann fuhr ich weiter. Meine Frau hatte das gesehen, dass ich da gehalten hatte und dann kam sie mir entgegen, wir begrüßten uns. Und dann, nach ein paar Minuten, fragt sie, hast du schon gehört? Das ganze Dorf sprach ja davon. Vielleicht hat sie gedacht, da am Büro hat es mir jemand schon gesagt. Hast du schon gehört, in Wienhausen? Nee, was meinst du? Der Herr, so und so ist tot. Das ging mir eiskalt über den Rücken. Der ist tot. Herzinfarkt. So schnell, da war keine Möglichkeit mehr, irgendwas mit Gott ins Reine zu bringen. Oh, was ist das nur für eine Not? Da kann Gott rufen und klopfen und werben und nochmal und nochmal und nochmal seine Hand ausstrecken. Und der Mensch, der ist so arrogant. So arrogant. Der liebe Gott, der soll mal wieder vorbeikommen. Und eines Tages macht dein Herz den letzten Schlag und du hast die Gnadenzeit versäumt. Ich evangelisierte in einer Reithalle in der Schweiz, in der Nähe von Zürich. Eine riesige Reithalle, wo sonst die Reiter mit ihren Pferden ihre Runden drehen. Man hatte das alles schön glatt gemacht und gewalzt, irgendwie alles gespritzt mit irgendeiner Sache und dann gewalzt. Das war richtig fest, wie ein Teppich. Wunderschön, da konnten Stühle stehen, die machten nicht einmal Löcher. Das war ein richtiger fester Untergrund. Man konnte nichts riechen. Und da hatten wir unsere Evangelisation. Riesenbühne da in der Reithalle. Viele Menschen kamen, Abend für Abend. Viele bekehrten sich. Es war eine wunderbare Zeit. Eine richtige Segenszeit fürs Zürcher Oberland. Und dann kam ein Abend. Es bekehrten sich zwei junge Männer. Und ich mache das immer so, wenn Leute in die Seelsorge kommen, dass ich frage, braucht jemand von Ihnen ein Auto? Wir haben einen Fahrdienst. Dann können die Leute sich melden, schreiben wir schnell auf. Ja, wohin? Dahin. Und dann ist das gut. Es waren eine Menge Leute da im Seelsorgeraum. Und dann fragte ich, braucht jemand ein Auto? Und dann meldeten sich diese beiden jungen Männer. Und wohin? Winterthur. Oh, ziemlich weit von da. Schön, Autos haben wir genug. Wie sind sie hergekommen? Und dann erzählten sie mir, wir sind zu dritt gekommen. Freund war noch dabei. Und der Freund ist ja schon weg. Ja, schon weggefahren. Und dann sagten sie mir, der war so wütend. Sie sind rausgegangen aus der Reithalle. Der andere hatte das Auto. Und da haben diese beiden gesagt, sie möchten sich bekehren. Und der andere war dagegen. Und als diese beiden dann einfach darauf bestanden, doch, wir wollen das heute Abend machen, da hat der andere Ausdrücke gebraucht und hat angefangen, Gott zu lästern. Richtige schlimme Ausdrücke gebraucht. Und da ist er eingestiegen und jetzt, wollt ihr mit oder nicht, sonst fahre ich. Und dann mit quietschenden Reifen davon fluchend, böse, schlimme Worte über Gott und Jesus und Bibel. Und man kann das hier nicht nachsprechen. Manches habe ich auch vergessen. Gut, diese beiden bekehrten sich. Am anderen Abend waren wir in der Gebetsstunde, machen wir ja immer so vor der Predigt, treffen sich einige und beten noch für den Abend, dass Gott uns segnen möge. Wir waren da im Gebet und beim Beten hat man normalerweise die Augen geschlossen und die Tür geht auf und geht wieder, Leute kommen und gehen, das ist ja dann so eine offene Gebetszeit. Und mit einmal stößt mich jemand an, dieser junge Mann, der eine von den zwei, könntest du mal rauskommen. Ich stehe auf, gehe raus, da steht der andere. Und was ist los? Dann sagen sie, der Freund ist tot. Wie bitte? Unfall? Arbeitsunfall. Die beiden konnten fast nicht reden. Sie wollten ihn abholen. Nee, sie wollten am Abend bei ihm vorbeifahren und wollten einfach nochmal versuchen, ob er nicht vielleicht jetzt doch sich das anders überlegt hat und vielleicht doch mitkommen. Und kommen dahin und dann hören sie die ganze Geschichte, was war passiert. Der junge Mann lernte Elektriker. Sie hatten an dem Tag Hochspannungsleitungen gelegt, Freileitungen. Die sind ja nicht isoliert, die Freileitungen, normalerweise. Und als sie Feierabend hatten und er sein Werkzeug zusammenlesen wollte, da merkte er mit einmal, die Kombizange fehlt, seine große Isolierzange. Und dann fällt ihm ein, die habe ich da hinten bei dem Eisenmast gebraucht. Ja, die habe ich da oben so reingehängt. Die ist da oben noch auf dem Eisenmast. Er geht los, um seine Isolierzange zu holen. Da braucht man ja keine Steigeisen, das ist ja fast wie eine Leiter, da kann man ja so hochsteigen auf den Eisenmast. Und er sieht schon da oben seine Zange und angelt die Zange daraus und weiß nicht, dass sein Arbeitskollege inzwischen Strom eingeschaltet hat. Und er kommt mit dem Kopf unbedeckt gegen die Hochspannungsleitung, kriegt da oben einen fürchterlichen Schlag, hat unheimlich geschrien, aber das war das Letzte, das aus seinem Mund kam. Dann ist er abgestürzt oben von diesem Mast runter, aber er war da oben schon tot. Und diese beiden Jungs standen da und konnten mir das fast nicht erzählen. Ihr Lieben, das ist jetzt ein Beispiel, das andere von einem Kaufmann mit Herzinfarkt, das sind jetzt zwei Beispiele. Ich könnte jetzt, ohne mich darauf vorbereitet zu haben, weitermachen und könnte ein Beispiel nach dem anderen erzählen, das will ich ja nicht. Ich habe jetzt nur mal diese beiden Beispiele erzählt, um zu zeigen, wie ein alter Mann und wie ein junger Mann verkehrt entscheiden kann. Und tut so, als hätte er noch wer weiß wie viel Zeit. Setzt sich nieder auf die lange Bank, das berühmteste Möbelstück des Teufels, der gefährlichste Platz auf der Welt. Lieber Zuhörer, wir haben heute den letzten Abend unserer Evangelisation. Jetzt will ich keinen unter Druck setzen. Ich hoffe, dass mich niemand falsch versteht. Aber ich kann euch sagen, das macht mir oft das Herz schwer. Wenn so eine Evangelisation zu Ende ist, ich habe das schon manchmal gehabt, dass ich anschließend rausging und mich ins Auto setzte und bevor ich den Schlüssel umdrehte, nochmal so nachgedacht über die Woche oder über die beiden Wochen. Auf der einen Seite überglücklich über all die schönen Erlebnisse, über all die Bekehrungen, die wir erleben durften. Mein Herz jubelt und ich bin dankbar. Und dann plötzlich kommt diese andere Seite. Und dann muss ich daran denken, wie viele Leute sind in dieser Zeit durchs Zelt gegangen. Wie viele Leute waren in der Stadthalle. Wie viele waren da im Gemeindezentrum, haben die Botschaft gehört, genau wie die anderen, und haben sich nicht bekehrt. Werden Sie noch einmal eine Gelegenheit haben? Werden Sie noch einmal an einem solchen Ort sein? Werden Sie überhaupt noch Interesse dafür haben, überhaupt bereit sein, sich noch mal einladen zu lassen? Sie kommen, Sie hören, Sie gehen nach Hause und das alte, verlorene Leben geht weiter. Hier sitzen Leute heute Abend, Männer, Frauen, junge Männer, junge Mädchen, die wissen genau, ich bin nicht gerettet. Du weißt es genau. Wenn du so in die Ewigkeit gehen würdest, du wärst ewig verloren. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Wer nicht von neuem